Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Mein Name ist Tobias Bobka. Stellt sich Folgendes vor. Ihr Vertriebsteam erhält am Montagmorgen eine komplexe Angebotsanfrage. 47 Seiten technische Spezifikationen, Lieferbedingungen auf Englisch, enger Zeitrahmen. Früher hätte ihr bester Mann 2 Tage gebraucht. Spezifikationen lesen, Preise kalkulieren, Angebot formulieren, abstimmen. 2 Tage, in denen der Wettbewerber vielleicht schon geantwortet hat. Jetzt stellen Sie sich vor, KI liest die 47 Seiten in Sekunden, extrahiert automatisch alle technischen Anforderungen, gleicht sie mit Ihrem ERP-Daten ab, erstellt eine Preiskalkulation und formuliert ein personalisiertes Angebot. Ihr Vertriebsmitarbeiter prüft, justiert und schickt's raus. Am selben Tag, in derselben Qualität, nur eben dramatisch schneller. Das ist keine Zukunftsvision. Das ist das, was heute schon möglich ist für mittelständische Unternehmen, die den richtigen Ansatz wählen. Die KI-Nutzung im Dachraum hat sich in nur 3 Jahren vervierfacht. Gleichzeitig scheitern aber über 80% aller KI-Projekte. Nicht an der Technologie, sondern an der Umsetzung. Mein heutiger Geist weiß ganz genau, wie man zu den erfolgreichsten 20% gehört. Christian Reich ist Digitalisierungsexperte, einer der ersten Certified Digital Consultants Österreichs und Geschäftsführer von Byte Experts. Seit über 10 Jahren begleitet er mittelständische Unternehmen dabei, ihre IT-Systemlandschaften zu modernisieren und KI strategisch einzuführen. Anbieterunabhängig, praxisnah und immer mit dem Fokus auf das, was wirklich funktioniert. Diese Podcast-Folge trägt passend den Namen KI im Vertriebsprozess. Und damit herzlich willkommen, Christian Reich.
Hallo Tobias, freut mich, dass wir das zustande bringen heute.
Absolut, die Zuhörer können sich auf jeden Fall auf jede Menge Feuerwerk an Ideen freuen. Deswegen toll, dass du die Zeit gefunden hast.
Sehr gerne.
Lass uns auch direkt einsteigen. Du hast ja einen ganz spannenden Titel, nämlich der Technologieengel, für alle, die es noch nicht gehört haben. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Name eigentlich für einen IT-Berater. Was steckt denn dahinter und wie bist du damals mit nur 22 Jahren dazu gekommen, dich in der Digitalisierungsberatung selbstständig zu machen?
Ja, also mich hat schon immer fasziniert, was Technologie Neues bringt. Und da kommt einfach auch der Name Technologieengel her. Also so der Bringer der positiven Botschaften und Neuigkeiten und gleichzeitig aber auch die Begleitung des Menschen in diesem ganzen Digitalisierungswahnsinn.
Ja, auch super spannend. Ne? Jetzt vereinst du ja bei Byte Expert ganz erfahrene Freelancer unter einem Dach. Ja? Euer Credo ist ja 100% anbieterunabhängig, was eher schon mal selten ist. Keine Provision, keine versteckten Interessen. Warum ist denn das gerade für mittelständische Unternehmen so wichtig?
Schlicht, weil wir in einer sehr komplexen Welt, vor allem in der Digitalisierung und jetzt noch viel verstärkter in der KI, leben. Und da braucht es einfach jemanden an der Seite. Also das ist derselbe Gedanke wie beim Technologieengel. Hier ist jetzt auch bei Bytes Experts in unserem Freelancer-Konglomerat, der einfach die Kompetenz hat, da durch zu navigieren. Und da kann ich halt keine Lösungen tendenziell verkaufen. Und deswegen ist auch diese hundertprozentige Anbieterunabhängigkeit so wichtig, sondern wir schauen, was die tatsächlich beste Lösung für das Unternehmen ist und nicht, wo wir die meisten Provisionen bekommen, zum Beispiel.
Wenn man so die mediale Berichterstattung aktuell verfolgt oder auch die letzten Monate schon, dann schwankt das Bild ja so ein bisschen zwischen, ich sag mal, Halsversprechen und Untergangsszenarien. Was ist KI denn aus deiner Sicht wirklich und was ist sie definitiv auch nicht?
Ja, sprichst ein sehr wichtiges Thema an. Da kommt mir einfach wieder in den Sinn. Ich glaube, kürzlich vor 2 Wochen hat Donald Trump einen sehr interessanten Kommentar in einem Interview dazu gegeben. Und zwar hat er dann einfach gemeint, er hat KI noch nie verwendet, aber er ist sich absolut sicher, dass es fundamental die Welt verändern wird. Und genau so stelle ich mir das einfach auch in vielen Betrieben vor, wenn man sagt, okay, noch nie wirklich damit beschäftigt, einfach auch die Schwächen nie kennengelernt und dann nur diesen Hype erlebt, die Szenarien, die einfach mal schnell aufgezeigt werden, Use Cases, die skizziert werden, die alles verändern oder auch Agentic AI, wie es OpenClaw, der einfach aufzeigt, wann man die Fesseln der KI löst, was alles theoretisch möglich ist. Und da ist einfach ganz wichtig zu unterscheiden, das Was mit dem Wie. Was möglich ist, ist immer einfach große Szenarien, schnelle, fantastische Möglichkeiten, die man theoretisch hat. Aber entscheidend ist dann das Wie. Wie integriert es sich in den Alltagsprozess? Wie integriert es sich für Menschen, die nicht täglich mit Computer oder Digitalisierung zu tun haben, was die Mehrheit der Mitarbeiter ist? Und wie kann ich dann tatsächlich davon profitieren, abseits dieser Hype-Szenarien? Und da kommen dann die essentiellen Fragen auf, wie man das Ganze dann integriert und auch wie man davon profitiert.
Ja, auf jeden Fall spannende Unterscheidung, ja. Und ja, tolles Zitat auf jeden Fall. Daran kann man vielleicht auch abmessen. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht in jede Tiefe bis jetzt eingetaucht ist. Es ist noch früh genug, auf jeden Fall damit anzufangen.
Es ist wichtig, damit anzufangen. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt.
Jetzt schreibst du in einem eurer aktuellen Whitepaper, die KI-Nutzung im Dachraum hat sich in den 3 Jahren von 9% auf 36% echt vervierfacht. Was bedeutet denn das konkret für mittelständische Unternehmen, die vielleicht auch noch nicht gestartet sind?
Da fällt mir auch wieder das Zitat ein, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Es ist einfach ein Wettbewerbsnachteil. Also wenn ich es nicht einsetze, das kann man jetzt nicht pauschalieren auf alle Betriebe, weil es kommt einfach ganz stark davon, welche Tätigkeit ich habe. Wenn ich jetzt ein stark produzierendes Gewerbe mit viel Handarbeit, dann ist KI vielleicht ist noch nicht so relevant. Bin ich ein Dienstleister, bin ich vielleicht sogar Wissensdienstleister, dann wird KI halt wahnsinnig spannend und alles, was sich dazwischen bewegt. Aber ganz wichtig wäre halt, damit zu starten und mal zu prüfen, wie sich denn KI positiv auf mein Unternehmen auswirken kann, vielleicht sogar auf mein Geschäftsmodell.
Jetzt scheitern aber gleichzeitig irgendwie 80% aller KI-Projekte. Ja, die Rand Corporation benennt es ja als häufigste Ursache Fehlkommunikation über den Projektzweck, gefolgt von mangelnder Datenqualität und zu schwierigen Problemen für den Einstieg. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen und welche Stolperfallen siehst du denn im Mittelstand gerade besonders?
Deckt sich mit meinen Erfahrungen. Also das war wirklich auch spannend, das dann auch in dieser Studie zu lesen und da wieder gespiegelt zu bekommen. Mhm. Es ist einfach oft, dass die Menschen, also dieses Change-Management-Thema, das darf man da absolut nicht unterschätzen. Das ist in der Digitalisierung schon immer der Fall. Es ist mit KI noch viel mehr der Fall, weil es einfach diesen medialen Hype gibt, dass uns einfach diese Arbeitsplätze abgeschafft werden. Und es ist einfach Faktum, dass ich das beste Tool der Welt entwickeln kann. Wenn es niemand verwendet in meinem Betrieb, dann ist es wertlos. Mhm. Und absolut. Da muss man einfach ganz, ganz speziell darauf achten. Und gleichzeitig auch beim Prozess, wenn mein Prozess jetzt schon nicht funktioniert, wird ihn KI nicht auf wundersame Weise dann zum Funktionieren bringen, sondern ich muss mir vorher Gedanken machen, wie funktioniert es und dann, wie kann ich es mit KI verbessern.
Also zuerst sich der eigenen Strukturen ein bisschen annehmen oder auch sehr intensiv annehmen und erstmal überlegen, ist das, was wir digitalisieren wollen oder mit KI verbessern wollen, tatsächlich heute schon sinnig oder müssen wir erstmal über den Prozess nachdenken und im zweiten Schritt zu überlegen, okay, wenn wir den jetzt neu denken wollen, wie soll er aussehen und wie kann uns KI dabei helfen?
Richtig, genau.
Mhm. Jetzt beschreibt ihr im White Paper auch ganz spannend die Pilotfalle. Ja? Also weniger als 30% der KI-Piloten beginnen zu skalieren. Was läuft denn da systematisch schief und was machen erfolgreiche Unternehmen, ihr nennt sie so schön die KI-Pacesetter, was machen die anders?
Ja, da gibt es verschiedene Gründe. KI wird oft einfach mal als sehr datengetriebenes oder von einem sehr datengetriebenen Aspekt gesehen, dass man dann einfach ein Pilotprojekt startet, eine starke Insellösung irgendwo kreiert und die vielleicht sogar erfolgreich ist, aber dann genau der Schritt nicht geschafft wird, dass man es in den aktuellen Betrieb oder in den laufenden Betrieb dann überführt und dann auch skaliert. Also das ist einer dieser oder auch ein wichtiger Aspekt, wieso dass es dann nicht weitergeht. Oder einfach, man wird vom Alltag übermannt, wenn man nicht die Prioritäten im Betrieb hat oder auch ganz stark natürlich von der Führungsebene, dass die Mitarbeiter auch die Zeit bekommen, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, sondern einfach vom Alltag übermannt wird, dann stirbt leider jedes Projekt. Und da gibt es diesen Begriff des Death Valleys, also das Tal des Todes, wo dann sehr, sehr viele, vielleicht sogar schon erfolgreiche oder teilerfolgreiche KI-Piloten dann zur Grabe getragen werden müssen.
Hat es auch damit zu tun, dass die Lernkultur sich noch nicht angepasst hat, vielleicht in den Unternehmen? Also gerade, wenn man nach dem Motto, jetzt haben wir auch mal KI gemacht, ja, also jetzt muss ja eigentlich die Weltrevolution ausbrechen und man vergisst, dass vieles halt über Üben, Üben, Üben kommt?
Da kommt ganz stark davon, wie ich KI anwende. Es ist gut, dass du es ansprichst, weil es einfach bei der KI nicht immer darum geht, dass ich jetzt ein neues Tool einführe oder gar eben ChatGPT, Claude, Gemini, wie sie nicht alle heißen. Ja. Und das jetzt mir antrainiere, das ist eigentlich meiner Erfahrung nach der geringsthäufigste Use Case, sondern viel effizienter und erfolgreicher ist es, wenn ich meine KI in meine bestehenden Prozesse einbaue und vor dem Nutzer eigentlich verstecke. Das heißt, für ihn ändert sich nicht viel in der Bedienung, dass man jetzt kein neues Interface hat, dass er jetzt nicht auf einmal lernen muss, wie er Konversation mit einer künstlichen Intelligenz führt, so dass es dann produktive Ergebnisse bringt, sondern ihm bleibt die normale Software, er kann klicken, er kann einmal eingeben und es passiert einfach im Hintergrund Magie, wenn man so möchte, und er profitiert dann der Nutzer und das ganze Unternehmen von den Ergebnissen. Und das ist dann also diese Workflow-Integration im Betrieb. Also die KI in den Workflow zu integrieren, ist meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach auch der erfolgreichste Weg, dann auch von der KI zu profitieren.
Spannend, dass du es ansprichst. Das hast du ja im White Paper auch ganz gut beschrieben. So ein bisschen dieses weit verbreitete Missverständnis, KI-Einführung bedeutet eben nicht, ChatGPT-Lizenzen zu kaufen oder Copilot zu aktivieren, sondern sich eben ganzheitlich dem Thema mal anzunehmen. Weil sonst, ich kann mich daran erinnern, an eine Szene vor gar nicht allzu langer Zeit, dass ein Mitarbeiter ganz stolz gesagt hat, Mensch, ich habe mir mal in den Produktionsbetrieben gesagt, Mensch, ich habe mich ein Thema, da ging es glaube ich um Arbeitssicherheit, wenn ich mich richtig erinnere, und der hat dann die KI gefragt, sag mir mal rechtssicher, das. Ja, und die KI hat ihm das gesagt und er ist damit der festen Annahme rausgegangen, dass genau das, was die KI da gesagt hat, auch tatsächlich rechtssicher ist. Klar, wenn ich sie so prompte, logischerweise, wenn ich ihr den Befehl gebe, dass genau das so ist, dann ist immer die Frage, was kommt dabei raus? Wenn ich es dann ungefiltert weitergebe, kann das relativ schnell kritisch werden. Und das ist eben genau das, was du ja auch so schön beschreibst. Es reicht eben nicht aus, einfach nur Lizenzen zu kaufen oder irgendeine Software einzuführen, sondern sich auch mal Gedanken zu machen, wo stehen die Menschen heute und was brauchen sie eigentlich, und im besten Fall vorher alles so einzustellen, dass der Mensch damit leicht umgehen kann.
Genau, und es gibt natürlich Menschen, die tun sich da leichter oder sind da einfach affiner und wollen das auch ausprobieren und testen, und die sollte man auch unbedingt unterstützen dabei im Betrieb. Mhm. Aber es gibt die Mehrzahl an Menschen, die sind nicht affin, die freuen sich, wenn der Computer startet, einwandfrei in der Früh, nicht keine Zicken macht und sie ihre Arbeit einfach produktiv erledigen können. Ja. Und das sind die Mehrheit der Menschen, und die kann man auch mit KI unterstützen, aber eben genau nicht, indem dass man einfach nur ChatGPT-Lizenzen oder Microsoft Pilot aktiviert und dann sagt, und es macht ihr bitte damit Dinge. Weil das funktioniert einfach in der Regel nicht.
Kann man sich ja auch relativ schnell ableiten. Es wäre mit anderen Dingen, wenn man jetzt mal von der KI weggeht, auch nicht anders. Ja? Also wenn du jemanden, der unbedarft an irgendein neues Thema rangeht, sagst, mach mal, ja, was wird rauskommen? Ich sag mal, minimaler Output, maximaler Input, aber nicht das, genau, was man sich erwartet. Ne?
Sehr richtig. Und bei KI erwartet irgendwie jeder, oder auch bei der jungen Generation dann auf einmal, dass irgendwie jeder können soll oder können muss. Aber da steckt ganz viel Know-how dahinter, auch in der Bedienung von einem Chatbot, wenn man so möchte.
Jetzt empfehlt ihr eine ganz klare Trennung. Ihr sagt einmal KI für interne Prozesse und KI für Produkte und Services. Warum scheitern denn Unternehmen, die das nicht differenzieren?
Gut gesagt, Fokus. Mhm. Weil es einfach der Grund ist, wie wir es schon angesprochen, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Und wenn ich zu viel will, das ist auch ein häufiger Scheiterungsgrund, und wenn ich vielleicht auch ein zu komplexes Problem angehe und ich einfach auf dem Weg dann die Luft ausgeht, dann ist es ein Problem für eine erfolgreiche KI-Einführung. Das heißt, diese Trennung, dass man eben sagt, okay, es gibt eine interne Effizienzsteigerung, da kann KI erfolgreich sein, einfach interne Prozesse, die unterstützt werden, vielleicht eben schon in bestehenden Workflows im Hintergrund irgendwie eingesetzt wird, oder ich setze es eben dezidiert ein, um mein eigenes Produkt irgendwie zu verbessern. Vielleicht kann ich KI integrieren, um meinen Kunden dann zu weiteren Erfolg zu verhelfen. Dann ist es einfach ein dezidiert anderer Use Case, den man meiner Meinung nach eben getrennt betrachten sollte.
Mhm. Was würdest du denn sagen, welche internen Prozesse, wenn wir da mal am Anfang dabei bleiben, haben denn so typischerweise den höchsten ROI, also den Return on Invest? Also wo kriege ich am schnellsten wieder was raus, wenn ich KI einsetze, und warum empfehlt ihr genau damit zu starten?
Das zeigen die Statistiken, dass das einfach den höchsten Return of Invest und auch wo die Quick Wins drinnen liegen. Das liegt schlichtweg daran, dass KI da, oder generative KI, um da eigentlich mal konkret zu sein, einfach die Stärken hat. Da geht es einfach viel um Berichte zusammenzufassen, Daten aufzubereiten, einfach mit unstrukturierten Daten zu arbeiten und strukturierte Formen zu geben oder strukturierte Daten zu verwenden, um in unstrukturierte Formen weiter zu verarbeiten, dass man zum Beispiel E-Mails verfasst, Berichte verfasst an Kunden oder die ich brauche, Angebotslegungen, weil wir heute auch das Thema Vertrieb haben, um den ganzen Angebotsprozess da zu unterstützen. Da liegen einfach die Stärken von dieser generativen KI und da werden auch die Schwächen nicht so sichtbar, die zum Beispiel darin liegen, eben nicht exakt oder nicht immer exakt zu arbeiten, weil ja KI unterm Strich nur Wahrscheinlichkeiten basiert und damit immer abweicht vom Ergebnis oder so gut wie immer abweicht im Ergebnis mit dem Faktor Zeit dabei. Und das muss man berücksichtigen, dass es einfach eine Schwäche ist, aber gleichzeitig einfach in internen Prozessen zur Unterstützung eine Stärke. Und da ist es auch wichtig, dass man einfach weggeht von dem Gedanken dieser Vollautomation, dass ich jetzt einen Prozess nehme, den haben davor vielleicht 3 Mitarbeiter erledigt und jetzt macht es nur noch eine KI. Das ist statistisch gesehen oder empirisch belegt nicht erfolgreich oder in den wenigsten Fällen erfolgreich, weil es einfach da zu viele Fehler gibt, sondern die erfolgreichsten KI-Projekte sind jene, wo KI zuarbeitet. Also wo sie eben genau Daten sammelt, zusammenfasst und vorbereitet für die Mitarbeiter, die dann das noch absegnen und final prüfen und dann vielleicht rausgeben zum Kunden.
Lass uns gerne mal einen Deep Dive in die Richtung Vertrieb machen. Das ist ja auch das heutige Thema. Du beschreibst ja im White Paper ganz schön, wie KI die Angebotsbearbeitungszeit von Tagen mitunter auf Minuten reduzieren kann. Nimm uns doch mal mit, wie sieht so ein KI-gestützter Angebotsprozess konkret Schritt für Schritt aus?
Das hast du ja in deiner Einleitung auch schon sehr gut formuliert und wiedergegeben. Es ist einfach klassisch bei, jetzt sage ich mal, bei schlichten Angeboten ist das weniger ein Thema, sondern die Stärken spielen sich dann ab, wenn ich zum Beispiel verschiedene Datenquellen habe für die Angebotslegung. Vielleicht muss ich häufig nachfassen beim Kunden, weil ich nicht alle Informationen bekomme. Das kann ich mit KI automatisieren, dass es prüft, habe ich alle Informationen für das Angebot und wenn nicht, verfasse einen Text, eine E-Mail, die rausgeht automatisch zum Kunden, der nachfragt, damit er mir bitte jetzt doch die fehlenden Informationen liefert. Habe ich dann alle Informationen, ist als aus Sicht der KI, speise ich es ins ERP-System ein, hole mir vielleicht noch irgendwelche aktuellen Preiskalkulationen, die wo hinterlegt sind, oder vielleicht habe ich in ein Kalkulationssystem schon, speise es dort ein, generiere daraus dann das Angebot, hänge entsprechende Dokumente dazu an, wie AGBs oder Co. oder Datenblätter, die ich irgendwo abgelegt habe im System, sodass dann der Mitarbeiter eigentlich nur noch eben das Gesamtpaket prüft, Angebote inklusive Anhänge und dann nur an den Kunden direkt rausgeben kann.
Hat also auch den charmanten Vorteil, dass der Mitarbeiter, und das, ja, wenn wir über Change Manager sprechen, hat es ja auch was mit einer Wertigkeit der eigenen Arbeit zu tun und mit der Anerkennung, dass der Mitarbeiter eben genau da eingesetzt wird, wo seine größten Stärken hat, mit der Validierung von Themen beispielsweise, von der Beurteilung, ob das, was die KI ausgearbeitet hat, quasi dem Qualitätsstandard entspricht. Und er verliert eben nicht mehr die Zeit mit Routineaufgaben, die ja oftmals die meisten Mitarbeiter auch nerven, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Also ein Vertriebsinnendienst hat ja keinen Spaß dabei, die ganze Zeit irgendwelche Datenblätter zu suchen, weil sie mal irgendwo wieder falsch abgelegt sind oder weil irgendeiner meinte, er muss irgendwas überschreiben und man muss dann wieder ins Archiv laufen, weil man irgendwas Altes sucht. Die KI kann ja mit den Daten auch arbeiten, die historisch zum Beispiel eingespielt sind. Also ich habe ja eine ganz andere Effizienz und auch viel weniger Frustfaktor im Team. Ne?
Wenn es funktioniert, ja. Also das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt kann man eben genauso wieder zu dem Thema wie es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert und man fehlerhafte Angebote oder Vorarbeit bekommt, dann erhöht sich der Frustfaktor natürlich. Aber wenn es funktioniert, so wie wir es jetzt beschrieben haben und auch wie du es jetzt beschrieben hast, dann ist es natürlich meistens ein Segen und Mitarbeiter werden effizienter und der Arbeitsalltag gestaltet sich angenehmer, was dann wiederum fürs Change Management wichtig ist, weil man dann einfach den Menschen auch aufzeigen kann, okay, wir nehmen die Tätigkeiten ab, die eben repetitiv und meist unangenehm sind und jetzt nicht die wichtigen, wo man die Erfahrung und sein Wissen entsprechend einfließen lässt.
Jetzt klingt ja so automatische Angebotserstellung, Spezifikationsextraktion oder auch Echtzeitpreiskalkulation oder auch personalisierte Follow-ups. Das klingt ja so ein bisschen nach Science-Fiction für viele Mittelständler. Was kann man denn davon heute schon realistisch umsetzen und was braucht es dafür?
Umsetzen kann man davon realistisch tatsächlich alles, weil das einfach wirklich eine Stärke ist. Also das ist kein Science-Fiction mehr. Es ist da einfach nur genau wichtig, dass es so integriert ins System ist, dass der Arbeitsablauf jetzt nicht groß variiert. Jetzt zum Beispiel für den Vertriebsmitarbeiter, also zum Beispiel jetzt nicht ein ein Copilot öffnen muss und dort muss er irgendeinen Prozess machen und dann muss er in das nächste Tool einsteigen und dort muss er dann irgendwas anderes machen und dann selbst irgendwo wieder zusammensuchen, sondern es muss natürlich Hand in Hand laufen und das System selbst optimalerweise regeln und dementsprechend integriert sein in die Systemlandschaft. Und natürlich müssen die Mitarbeiter auch geschult sein, damit umzugehen, zu wissen auch, welche Schwächen es haben kann. Das ist einfach auch, dass es nicht perfekt funktioniert, dass man nicht dem Ergebnis vollumfänglich vertrauen kann, was da rauskommt, sondern dass man es tatsächlich prüfen muss. Mhm. Und wenn man da dann diese zwei Aspekte hat, also diese funktionale und diese Lernkurve, dann ist es dem Erfolg, steht dann eigentlich nichts mehr entgegen.
Jetzt ist der Kundensupport ja auch ein wichtiges Thema, das direkt mit dem Vertriebserfolg zusammenhängt. Wenn man an das Thema denkt, 24/7, Erstverfügbarkeit, 50% Entlastung, Support-Teams. Wie funktionieren denn gerade KI-Agenten als Ersthelfer in der Praxis?
Da gibt es zwei Varianten, die sich in der Praxis einfach widerspiegeln. Das eine ist eben genau dieser 24/7 Erstsupport, wo es um eine geringe Tiefe an Informationen geht. Vielleicht einfach häufige Fragen, die gestellt werden und das Dialogprinzip da einfach funktioniert. Man kennt es eben mit Chatbot auf der Website. Mit KI oder mit generativer KI ist es natürlich eher ein Chatbot auf Steroide im positiven Sinne. Ja. Also man sagt, okay, der kann einfach mehr und umfänglicher helfen. Und wenn das dann nicht zum Ziel führt, dass es dann trotzdem eben an den Menschen übergeht und man dann zu dieser Entlastung kommt, zum Beispiel indem das genau Anfragen schon vielleicht Informationen vorformuliert werden, die KI kann dann einschätzen, ist es sich dessen sicher. Und wenn es eben nicht sicher ist, gibt es lieber noch mal einen Mensch zur Prüfung, bevor das automatisch rausgeht. Und der kann dann nochmal drüber schauen, ob das dann tatsächlich auch der Wahrheit entspricht. Dass das notwendig ist, ist ja auch wieder ein Praxisbeispiel, hat der Klarna gezeigt. Die haben ja vor, glaube ein, zwei Jahren, wie dieses ganze KI-Trend hochgeschossen ist, haben sie ja gleich mal mehrere hunderte Support-Mitarbeiter gekündigt und haben gesagt, das machen sie jetzt alles mit KI. Erst seit wenigen Monaten stellen sie jetzt wieder ordentlich Support-Mitarbeiter ein, weil sie einfach festgestellt haben, KI kann das eben nicht alles alleine in dieser Qualität, in der sie sich das vorstellen. Und genau da braucht es diesen hybriden Ansatz.
Ja, das heißt aber auch logischerweise, es hat sich einfach, da muss man vielleicht auch die Relation so ein bisschen bewahren. Da sind manche Monate oder ein halbes Jahr in der KI-Welt einfach teilweise eine komplette Welt dazwischen. Ne? Also was vor einem halben Jahr für unmöglich erachtet wurde, ist heute einfach ganz anders möglich. Das heißt, man muss dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben und wie bei jedem anderen Projekt auch eine realistische Annahme haben und eben nicht glauben, dass sich alles sofort in Luft auflöst und dann sind alle Probleme weg, sondern realistisch rangehen und sagen, liebe Mitarbeiter, das ist ein Thema, wo wir gemeinsam lernen, wo wir Fehler machen werden, wo wir vielleicht auch mal hinfallen, wo Dinge nicht so laufen, aber letztendlich werden wir am Ende des Tages eine Unterstützung bekommen und das geht am besten logischerweise, wenn ihr mitmacht.
Genau, wenn die Bereitschaft da ist und dieser Raum dann auch geschaffen wird im Unternehmen, dass man genau das sagen kann, okay, wir probieren es aus und wir prüfen es dann aber auch auf Herz und Nieren, ob es tatsächlich funktioniert und genau wie du auch richtig sagst und dann schaut man sich es in einem halben Jahr vielleicht wieder an, den Use Case, ja an spezifischen Faktoren vielleicht gescheitert ist, funktioniert es jetzt, weil eben die Technologie weitergekommen ist, dann muss man einfach da wirklich am laufenden Ball bleiben oder am laufenden bleiben und entsprechend das immer wieder aufgreifen und nicht mal sagen, jetzt haben wir KI mal geprüft, jetzt ist wieder für 5 Jahre oder 10 Jahre das Thema egal, weil wir natürlich festgestellt, es bringt sich nichts. Es ist einfach da, ist die Welt so schnelllebig.
Ja, erleben wir ja bei vielen Dingen. Ne? Das ist genauso, wenn man fragt, wann hast du denn letztes Sales-Training mit deinen Leuten gemacht? Ah, das ist noch gar nicht so lange her. Wann war das? Also 5, 6 Jahre. Okay, jetzt gehen wir mal die letzten 5, 6 Jahre zurück. Ich glaube, da sind so viele Weltkrisen und Veränderungen von Marktbedingungen passiert wie selten zuvor. Also insofern ist es da halt genauso, ja? Egal welches Thema sich da anguckt. Und KI ist da keine Ausnahme, so wie du es ja auch schön beschreibst. Das lebt einfach davon, dass man realistische Annahmen hat und immer wieder auch Dinge neu ausprobiert, auch wenn sie gestern nicht funktioniert haben. Wir sehen das ja aktuell an den Versionen, an den unterschiedlichen KI-Systemen, dass die so eine schnelle Lernkurve aufzeigen, dass Dinge, die vor ein paar Wochen einfach undenkbar waren oder einfach nicht funktioniert haben, dass die auf einmal funktionieren. Und man muss sich nur mal vorstellen, wie oft diskutieren wir darüber, dass wir bestimmte Angaben von Kunden im Vertrieb brauchen. Ne? Und wie schön kann es sein, wenn einfach nur ein Kunde auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten oder Erreichbarkeitszeiten eine Möglichkeit hat, Fragen einfach zu stellen. So eine Erstantwort, in der Regel sind die ja nicht fachlich tief, sondern in der Regel sind die erstmal, um sich eine Orientierung zu holen, ein paar Tipps abzuholen und diese Informationen dann auch schon mal konsolidiert in den Vertriebsindienst oder einen Mitarbeiter, der es bearbeitet, weitergeben zu können, spart ja auch dem Frustfaktor viel ab, weil ich dadurch logischerweise zwischen Kunde, der etwas möchte, und dem Mitarbeiter schon mal ganz viel Frust wegnehme, weil logischerweise die Informationen, die benötigt werden von Mitarbeiterseite, schon da sind und der Kunde mit wenig Aufwand das trotzdem hat machen können und das Gefühl hat, er ist gut hingeleitet worden. Das heißt, er muss nicht nochmal alles erklären. Wir kennen das ja von früheren Telefonsystemen, wo du 5 verschiedenen Leuten das immer wieder erklärt hast. Heute erklärst du es einmal der KI, die fasst es zusammen und gibt es konsolidiert an den Mitarbeiter weiter. Und wir merken ja auch gerade im Telefonsupport, dass es immer mehr spannende Anwendungsfälle gibt, wo man eben sagt, selbst doch relativ komplizierte, auch Maschinenbauprodukte, lassen sich im Erstkundensupport zumindest mal abfangen. Der Kunde erzählt das und dann wird entscheidet die KI auf Wahrscheinlichkeitsbasis und die ist, muss man fairerweise sagen, manchmal eben doch etwas neutraler, als wenn der Mitarbeiter entscheiden würde und gibt gezielte Informationen dahin, wo sie tatsächlich hin müssen im Unternehmen. Und insofern finde ich das schon eine ganz spannende Entwicklung.
Genau, sofern der Prozess, der interne Prozess eben auch so funktioniert, dass die Information dann weitergegeben werden kann und dass jeder dann entsprechend darauf Zugriff hat, der darauf Zugriff haben muss, und auch in der Qualität, in der er sie braucht, dann ist es auf alle Fälle ein sehr wertvoller Use Case.
Hast du ein konkretes Kundenbeispiel, bei dem KI im Vertrieb oder auch Kundensupport wirklich so einen echten Gamechanger dargestellt hat?
Ja, wir haben jetzt kürzlich auch wieder realisiert, dass man, also das Reklamationsmanagement über KI einfach assistieren lässt, wo es einfach auch genau um das Thema gegangen ist. Der Kunde hat ein Problem, er möchte was reklamieren und dann geht es darum, zum einen bekommt er sofort einen Ansprechpartner 24/7, das, wo er das Ganze reinmelden kann. Und die KI leitet eben ihn dann durch den Prozess, also jetzt im Dialog basiert, dass er alle Informationen bekommt, die vielleicht eben sonst erst mal Mitarbeiter sich das Ticket anschauen muss. Dann muss er es mal prüfen, dann muss er mal feststellen, welche Informationen braucht er überhaupt noch. Dann reagiert er erst an den Kunden, da vergeht schon mal ein Tag und 2. Und die KI macht das eben auch sofort und zu dem Zeitpunkt, wo es der Kunde haben möchte, holt sich alle Informationen und legt sie dann im internen Ticketing-System entsprechend an, weist sie dem Mitarbeiter zu und der kann dann schon mit dem entsprechenden Information vielleicht die gesamte Reklamation schon abwickeln und der Kunde bekommt nur noch die Information, ja, das ist jetzt im Gange oder die nächsten Schritte, die er entsprechend zu tun hat.
Na, hochspannender Anwendungsfall. Ich denke gerade darüber nach. Du hast ja im Medizintechnikbereich beispielsweise, hast du ja auch, also gerade mit den DIN-Normen dort relativ viele Verpflichtungen, dass du Reklamationen auch online annehmen musst. Ja? Und jetzt stellen wir uns mal vor, je nachdem, wie auch sprachlich das nochmal eine Barriere sein kann, logischerweise. Jetzt gibt dort ein Mitarbeiter was ein, der denkt ja oftmals, wenn du als Kundenmitarbeiter quasi dort Dinge eingibst, gar nicht an alles das, was du vielleicht brauchst, um eine Reklamation sauber bearbeiten zu können. Die KI, der kannst du ganz klar sagen, ich brauche diese 20 Spezifikationen von dir, ohne das kann ich es nicht beantworten. Frag den Kunden also so lange, bis du sie alle hast und frag so geschickt, dass so wenig Fragen stellen muss, wie halt nur irgendwie möglich. Und daher kann ich mir das super gut vorstellen, gerade auch in dem Bereich, hochspannend. Und genauso gibt es ja, ich sag mal, vom Maschinenbau über viele andere Branchen, die davon profitieren können. Oder mir fehlt irgendein Teil, alleine sowas. Ja? Mir fehlt irgendein Teil, bevor ich jetzt jedem Mitarbeiter erkläre, wie das aussieht, ja, lasse ich das kurz beschreiben und die KI sucht einfach in einer Datenbank die ganzen Themen raus. Da kommen sie immer halt wieder beim Kernpunkt. Ja? Also du brauchst halt die Datenbasis bei solchen Themen.
Genau. Speziell für das Thema ist sehr richtig, brauchst du eine Datenbasis, an der es auch in der Praxis oft mal und gerne scheitert.
Ja, absolut. Ein anderer spannender Aspekt, die Boston Consulting Group empfiehlt 70% Menschen und Prozesse, 20% Technologie und nur 10% Algorithmen. Das überrascht ja doch relativ viele erstmal. Spiegelt das auch deine Erfahrungswerte in der Praxis wieder?
Ja, das spiegelt auch das wieder, was wir jetzt bis jetzt auch schon mal gesprochen haben. Also das ist die sogenannte 70-20-10-Regel, wo man also sagt, okay, es kommt einfach in erster Linie auf Menschen und auf die Prozesse an und eben nicht auf die Technologie und auf Algorithmen oder eben erst sehr zweitrangig, weil die Menschen die Prozesse bedienen und erst sich die Prozesse dann dieser KI annehmen. Damit ist es, glaube ich, relativ einfach nachvollziehbar, wo die Gewichtung liegen muss. Und oft ist es halt im Betrieb leider nicht so, sondern da geht es einfach eben darum, die KI als eierlegende Wollmilchsau, wenn man es medial entgegennimmt, und die führt man ein und dann macht sie einfach Dinge und die sind automatisch positiv. Und das ist aber im unternehmerischen oder in der unternehmerischen Praxis einfach nicht der Fall, sondern da stehen die Menschen und die Prozesse ganz klar im Vordergrund.
Jetzt zeigt euer White Paper auch spannend in dem Zusammenhang, dass Mitarbeiterakzeptanz sogar Top-Management-Unterstützung als wichtigsten Erfolgsfaktor übertrifft. Wie nimmt man den Mitarbeiter konkret mit, gerade wenn die Angst vor KI so der, ist immer omnipräsent im Raum steht?
Indem, dass man eigentlich das Gleiche macht, was das Management auch schon gemacht haben sollte in dem Moment. Man nimmt sie mit, man zeigt auf, was funktioniert, man arbeitet sehr problemorientiert, das heißt, man geht vom Problem weg, welche Probleme haben die Mitarbeiter, vor welchen Herausforderungen stehen sie im Alltag, wo kann da KI dezidiert den jeweiligen Mitarbeitern unterstützen, dass man einfach diesen persönlichen Vorteil entsprechend herausstreicht. Also ganz klassische Change-Themen, die man da einfach mit berücksichtigen muss und noch mehr berücksichtigen muss, als vielleicht ist, wenn ich ein sonstiges Digitalisierungsthema verwende, weil einfach, wie schon angesprochen, auch dieser mediale negative Hype da über diesem KI-Schirm schwebt.
Also mehr Realismus auf jeden Fall und mehr Empathie für die Menschen.
Und mehr Kommunikation auch und auch, was man vorhat, wo man hin will. Geht es darum, einfach alle zu ersetzen oder geht es eben darum, effizienter zu werden, kompetitiver zu werden, dann den Mitbewerbsvorsprung irgendwie auszubauen oder zu generieren, dass man da einfach die Ziele auch klar kommuniziert.
Wenn wir das Stichwort Buy Before Build mal nehmen, ja, ihr empfehlt ja, fertige Lösungen zu kaufen, anstatt sie selber, ich sag mal, in unnötig Aufwand zu entwickeln. 67% Erfolgsquote versus 22%. Warum ist das Verhältnis so drastisch?
Ja, Eigenentwicklung macht schon Sinn. Das darfst du nicht verunglimpfen und ist auch oft ein gewählter Weg. Aber es macht halt nicht immer Sinn oder eigentlich sogar in den wenigsten Szenarien, sondern es macht nur dann Sinn, wenn es einfach wirkliche Differenzierungsmerkmale herausstreicht oder es einfach zu komplex ist, auf eine Standardlösung umzusteigen. Standardlösung hat den Vorteil, dass man natürlich entsprechend schneller starten kann. Es gibt nicht so viel Entwicklungszeit. Man hat einfach auch eine Lösung, bei der automatisch mehrere Unternehmen, mehrere Anwender mitarbeiten, also jetzt andere Unternehmen, weil man dann vielleicht von Dingen profitiert, an die man selbst gar nicht gedacht hätte. Und es ist einfach vorher auch schon viel besser planbar. Man hat eine Kostenübersicht. Es ist einfach immer bei der Individualentwicklung oder bei der Individuallösung generell gibt's nach oben kein Limit. Ich kann alles machen. Und das ist oft mal ein Budgetthema. Da sehe ich bei der Bestandslösung natürlich schon mal viel klarer, wo die Reise hingeht.
Ja, ich nehme mal das Beispiel CRM-System. Ne? Also du kannst, wenn du ein Unternehmen fragst, ich erlebe das ja oft genug, dann fragst du im Vertrieb nach, kriegst du 654 Spezifikationen, die man sich wünscht und die man unbedingt braucht, um viel erfolgreicher zu sein. Fragst du die Technik, kriegst du weitere 250, fragst du dann nochmal woanders nach. Am Schluss hast du einen Katalog von 1500 Dinge. Selbst wenn du die alle umsetzt und gefühlte Millionen vergangen sind und du dann in die Praxis gehst, stellst du ganz schnell fest, dass davon noch keine 10% genutzt werden. Aber es ist halt ein lustiges Wünsch dir was, nach dem Motto, mehr hilft mehr. Die Praxis zeigt aber ja ganz klar, das müssen wir wahrscheinlich auch bestätigen, dass es überhaupt nicht so ist. Und dass es genau dieser Standard oftmals ist, dass man vielleicht auch manchen Dingen erstmal abschwört und sagt, ja, das hat halt noch nicht alle Features drin, aber hat den Vorteil, wir lernen daraus schon und können uns überlegen, ob das, was wir vorher an Annahmen hatten, wo wir gesagt haben, wir brauchen das Feature noch, ob wir das überhaupt brauchen oder festgestellt haben, dass wir mit der Standardlösung auf einmal auch auskommen, diese Wünsche gar nicht so realistisch waren, wie wir sie vorher uns gemacht haben.
Ja, genau, sehr richtig. Also dieses Wünsch dir was ist halt einfach auch bei Prozessen, bei denen individueller entwickelt werden, oft ein großes Thema von verschiedenen Abteilungen und nicht immer ist es sinnvoll, was man sich wünscht. Also deswegen ist auch, das ist bei KI-Prozessen exakt das Gleiche. Deswegen ist es so wichtig, das Ganze auch auszutesten, zu probieren und dann in der Praxis zu prüfen, nach und nach wird ein Feature tatsächlich verwendet. Da gibt es den Bedarf tatsächlich von vielen Menschen oder ist es zum Beispiel jetzt auch ein Einzelfall, der sagt, der braucht das absolut unbedingt, aber die anderen 100 brauchen es eigentlich nicht. Dann muss man dann da entsprechend Abwägungen treffen, wie wichtig dann die einzelnen Funktionalitäten dann wirklich sind.
Jetzt beschreibst du im White Paper unter anderem 4 Phasen. Experimentieren, integrieren, skalieren und transformieren. Wie sieht Phase 1, also experimentieren und lernen, denn ganz konkret aus? Was tut ein Unternehmen denn so in den ersten Wochen?
Ja, genau, dieses 4-Phasen-Modell, da geht es einfach um die Integration. Wie kann man dann die KI tatsächlich implementieren im Unternehmen? Und Die generell unterscheiden sich die in zwei Dimensionen, also Mensch und Prozess. Also genau diese von der 70-20-10-Regel abgeleitet, diese 70%, jetzt auch mal aufgespalten. Und diesen ersten Schritt, den man einfach gerne als Unternehmen machen kann, der ist auf der Menschebene so, dass man die Neugierde mal fördern muss und einfach mal diesen angesprochenen Raum schaffen muss. Also da reichen teilweise schon 2 Stunden pro Woche aus, dass okay. ich sage, das haben die Mitarbeiter einfach tatsächlich Zeit, abseits vom Alltag, die es interessiert, bekommen vielleicht mal ein Tool, 2 an die Hand, also damit sie damit experimentieren können und ihre Affinität ausleben können. Und gleichzeitig aber auf der Prozessdimension auch, dass man gleich mal eben diese Painpoints sammelt, wo sehen sich die Mitarbeiter irgendwo gehindert, was sind genau auch die heute schon angesprochenen Standardprozesse, die immer wiederkehrend sind, die eigentlich keiner gerne macht. Und dann das Change-Thema auch damit gleich zu erledigen, aber auch mit Quick Wins zu zeigen, wenn man die vielleicht mal abhaken kann in der Belegschaft. Hey, das macht Sinn, das macht für uns alle Sinn. Jeder profitiert davon und damit bekommt es auch gleich eine positive Besetzung und nicht die mediale Negative.
Jetzt sprecht ihr unter anderem von KI-Scouts oder auch von KI-Champions, also Mitarbeitenden, die als Multiplikatoren fungieren. Wie finden Unternehmen denn intern genau die richtigen Leute?
Indem, dass man ihnen nicht im Weg steht eigentlich. Also Probleme ist oft einmal ein Compliance-Thema. Dass man sagt, okay, welches Tool beschafft man sich? Und das scheitert dann gleich mal einfach an verschiedenen Abteilungen, die natürlich Einwände haben oder Bedenken haben. Das heißt, da einfach mal die Systemlandschaft vorzubereiten und ihnen die Technik und dann auch den angesprochenen Raum zu geben, sich dem einfach abwippen zu dürfen und zu können. Und wenn man diese Ebene mal bereitet hat, dann kristallisiert sich eben heraus, wen interessiert das Thema selbst, wer experimentiert vielleicht gerne, dann auch mit den identifizierten Use Cases auf der Prozessebene. Dann kann man die Leute entsprechend weitertragen und treiben, dass sie dann auch diese Scout-Rolle im Unternehmen bekommen.
Wenn wir gerade beim Thema auch Regulierung sind oder Compliance sind, der EU AI Act, der ist ja seit 2024 August in Kraft. Ja? Die Kompetenzpflicht oder KI-Kompetenzpflicht, die gilt seit Februar 2025. Was bedeutet das ganz praktisch für ein mittelständisches Unternehmen überhaupt?
Vorweg muss ich immer sagen, ich mache keine Rechtsberatung. Das ist, da gibt es andere Spezialisten dafür, auch die mit mir zusammenarbeiten. Aber generell so in der Praxis gesehen ist es so, dass man jetzt als, sage ich mal, normaler Betrieb, der jetzt nicht irgendwie ein eigenes KI-Produkt entwickelt, nur wichtig, dass man so ein sogenanntes KI-Inventar erstellt. Das heißt, dass man erfasst, welche Systeme verwenden künstliche Intelligenz. Und das kann schon sein mittlerweile in dem ERP- oder CRM-System, dass es da schon integriert ist, auch wenn man es jetzt nicht selbst integriert hat, sondern sogar ein zugekauftes Tool ist, dass man das entsprechend einfach erfasst. Also klassisch Excel-Liste.
Ja.
Eine Übersicht zu haben oder einfach auch, gibt es ChatGPT und wer nutzt es? Und das zweite Wichtige ist dann diese Risikoeinstufung. Das heißt, wie viel Wissen braucht der jeweilige Bediener oder Mitarbeiter, der dieses Tool dann verwendet? Jetzt im CRM-Tool braucht er zum Beispiel so gut wie kein Wissen, weil da wird es nicht so viel passieren können. Da unterstützt es mich im Prozess. Wenn ich es irgendwo intern integriert habe, wie heute auch schon mehrfach angesprochen, in meinem Workflow, dann braucht er auch verhältnismäßig wenig Wissen, weil da kann er auch nicht aus, da liefert die KI einfach zu. Wenn er jetzt irgendwelche Tools verwendet, wie ein ChatGPT und da vielleicht die kostenlosen Variante, dann muss er zum Beispiel wissen, dass er da eben genau keine sensiblen Daten reinspielen darf, weil das zu Trainingszwecken unter Umständen verwendet wird. Da hat ja Samsung auch zu anfänglichen ChatGPT-Zeiten ganz einen großen Skandal, weil sie Unmengen an Dokumenten in ChatGPT eingespielt haben. Und da braucht es einfach dann diese Anwendungsszenarien, wie man dann auch weiß, wo liegen die Risiken in dem Fall, vor allem natürlich, wenn es um Regularien geht, geht es immer um Risiken. Und einfach auch zu wissen, das, was da rauskommt, ist jetzt verwendbar, nicht verwendbar, muss überprüft werden. Wie funktioniert eben da KI, dass es Fehler macht, dass es nicht eine anliegende Wollmilchsau ist. Da muss man einfach die Mitarbeiter, die dann diese Tools dann entsprechend verwenden, auch schulen und das laut EU-Act auch nachweisen, dass sie dann entsprechend geschult worden sind.
Ja, spannende Herausforderung. Da haben sicherlich ganz viele Geschäftsführer auch so ein bisschen die Sorge, dass die Regulierung, den KI-Einstieg noch komplizierter macht. Ist es berechtigt, die Sorge, oder kann man das inzwischen auch relativ pragmatisch lösen? Du hast ja gesagt vorhin, in Zusammenarbeit mit spezialisierten Anwälten, mit euch. Also ist sowas relativ pragmatisch heute lösbar?
Grundsätzlich ja, wenn man jetzt kein eigenes KI-Produkt macht, ja, dann ist es pragmatisch lösbar. Es ist natürlich eine Regulierung, es ist natürlich immer wieder ein Zusatzaufwand, eine Dokumentationspflicht in dem Fall, aber es ist jetzt kein Lieferkettengesetz, weil ich sage, okay, ich muss da jetzt in alle Tiefen reingehen, das ist es nicht, sondern es ist schon noch durchaus überschaubar auch der Aufwand.
Wenn ein Geschäftsführer jetzt sagt, okay, das hört sich super spannend an, gerade die Vertriebscases, die wir vorhin auch schon angesprochen hatten, und lass uns auch miteinander starten. Was sind so die ersten drei konkreten Schritte, die er oder sie als Entscheider oder Entscheiderin morgen früh gehen kann?
Ja, das Wichtigste ist mal, über seine Probleme und Herausforderungen sich Gedanken zu machen. Also habe ich einfach, wenn wir beim Vertrieb bleiben, ist es einfach mein Thema, dass meine Angebote nicht schnell genug rauskommen oder rausgehen. Ist es ein Thema, dass ich zu hohe Ressourcen verwende eben für Nebentätigkeiten, wenn wir halt schon angesprochen haben, dass die Mitarbeiter einfach zu lange brauchen, um etwas auszuarbeiten, um Spezifikationen zu finden. Wo liegt da entsprechend mein Schmerz? Das ist das Allerwichtigste, weil von dem starten wir weg. KI ist kein Selbstzweck und KI führt man nicht mal irgendwo ein, sondern es unterstützt bei konkreten Problemen, wo es bis jetzt einfach noch keine Lösung gab. Und genau da muss man dann immer auch wieder bei den Problemen ansetzen. Und das sollte man sich einfach mal Gedanken machen. Wo sind die Herausforderungen? Und dann kann man auch gerne eben auch auf mich zukommen, der man sagt, okay, jetzt prüfen wir bitte, ob das mit KI lösbar ist und wenn ja, wie.
Ja, auch vielleicht nochmal ein Tipp an alle, die jetzt im Vertrieb drüber nachdenken, sagen, ja, meine Mitarbeiter würden mir jetzt 3 Millionen Fälle sagen, dann vielleicht einfach mit uns beiden Kontakt aufnehmen, weil da kann man auch die Expertisen mal zusammenwerfen und sagen, wir gucken uns mal auf vertrieblicher Sicht an, was ist denn tatsächlich sinnvoll, was man machen kann, und dann eben zu übersetzen, ja, wie kann man das denn tatsächlich umsetzen, ne? Und sich dann zu überlegen, okay, wie priorisiert man das Ganze, so wie du es ja schön auch schon ein paar Mal heute gesagt hast.
Genau, das haben wir wieder beim Prozessthema. Da muss eben mit der Prozess vorher stimmen. Und dann kann ich es übersetzen und dann entsprechend Effizienzen heben.
Total. Abschließende Frage. Was wäre denn dein wichtigster Rat an unsere Zuhörer, wenn sie beim Thema KI bisher eher zögerlich waren?
Es wird sehr oft gesagt, aber es ist tatsächlich einfach mal anzufangen. Das ist ein komplexes Thema. Es ist meistens ein Thema, das zu weit weg ist, dass man sich einfach damit beschäftigen möchte. Es geht oft mit einer Überforderung einher. Und Überforderung wird man einfach nur dann los, wenn man es einfach damit startet. Es gibt Online-Kurse. Ich kann mir ein ChatGPT, Claude, Copilot mal nutzen und selbst fragen. Wie ich es denn am besten nutze, dass es mich anleitet. Das ist ja irgendwie das Paradoxe an dieser künstlichen Intelligenz, dass ich sie selbst fragen kann, wie ich sie eigentlich verwenden soll.
Ja.
Und dass es mich selbst dabei unterstützen soll und da immer wieder in das Thema ein bisschen reinwachsen, reinschnuppern. Und wenn ich selbst in der Geschäftsführung zum Beispiel eben keine Zeit habe, dann zumindest mal bei meinen Mitarbeitern nachfragen, wer hätte denn Lust, sich damit auseinanderzusetzen, und dann Menschen, die vielleicht auch Erfahrung haben im Betrieb und ich generell vertraue, dann das mal das Thema angreifen zu lassen, dass man es eben nicht aus Furcht abstößt, sondern einfach mal loslegt.
Ja, absolut spannender Aspekt. Boah, Christian, vielen Dank für den sehr, sehr praxisnahen Einblick auf jeden Fall. Was mich besonders beeindruckt, es geht eben nicht um Technologie-Hype, sondern um strategisch durchdachtes Vorgehen. Und die klare Botschaft auch für unsere Zuhörer nochmal: mit KI im Vertrieb lassen sich heute schon wirklich dramatische Effizienzgewinne erzielen. Ganz besonders, weil es eben der Motor des Unternehmens ist, wenn man es denn richtig angeht. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Shownotes finden Sie dann auch alle Links zu Christian, zu Bald Experts und das erwähnte AI Adoption White Paper. Kann ich unbedingt empfehlen zum Download. Und wenn Sie Fragen haben oder den Austausch suchen, Christian und sein Team stehen Ihnen gerne als unabhängige Sparringspartner zur Verfügung. Und wir natürlich auch jederzeit. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über Bewertung und eine persönliche Empfehlung an andere Entscheider, für die dieses Thema eben auch relevant sein kann. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie neugierig, entschlossen und konsequent dran an Ihren Vorhaben. Und an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Christian, für den super starken Austausch heute.
Sehr gerne.